Sie haben Theologie studiert und arbeiten heute eigentlich als Politiker und Publizist. Sie waren ein wichtiges Element, glaube ich, kann man sagen, in der deutschen Wiedervereinigung. Erstmal schön, Sie in der Sendung zum Kaffee zu haben.
Ja, ich freue mich. Hallo.
Wenn wir jetzt zurückschauen auf Ihre Jugendzeit, lange ist es her, aber sicher eine sehr spannende, wenn auch eine sehr schwere Zeit. Sie waren nämlich ein direkter Zeitzeuge der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR. Heute gibt es auch noch Leute, die sagen, auch nach der Wiedervereinigung, es war nicht alles schlecht. Teilen Sie diese Meinung eigentlich grundsätzlich?
Es ist nie alles schlecht. Es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die Liebe und die gute Musik und gute Literatur. Es gibt Menschen, die einander beistehen und tragen. Also alle diese Dinge. Es gibt auch richtiges Leben im Falschen. So, das ist der Vorspruch. Aus dem System selber haben wir eigentlich nicht viel Gutes mitnehmen können, eigentlich überhaupt nichts. Es ist so, dass in allen entwickelten Ländern des Westens die Menschenrechte, die Bürgerrechte, die Herrschaft des Rechtes, aber auch Wohlstand und soziale Sicherheit größer waren als in den kommunistisch regierten Ländern. Und in dieser Übergangsphase haben wir uns sehr gefragt, ja, was gibt es denn, was wir retten können? Oder was wir mitnehmen wollen, und uns ist da nicht recht etwas eingefallen. Und so ist der ganze Ostblock eigentlich auf die Spur des alten Westens gegangen und hat eben das, was im Westen sich durchgesetzt hat, eine Politik mit Menschen- und Bürgerrechten, dann auch umgesetzt.
Ich habe eingangs erwähnt, Sie haben damals zur Anfangszeit Theologie studiert. Nun war ja das eigentlich kein freiwilliger Entscheid von Ihnen. Also es war ja nicht so, dass Sie gesagt haben, glaube ich, ich will Theologie studieren, das ist meine Überzeugung. Wie kam es dazu?
Na, Überzeugung war es schon, weil mir als Jugendlichen der christliche Glaube als eine Alternative begegnet ist, der meine Seele auch gestärkt hat gegenüber diesem kommunistischen Unrechtsregime. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, als Pfarrer zu arbeiten. Da stellte ich mir immer vor, man müsste irgendwie heiliger sein. Und habe dann als Alternative Theologie studiert, weil ich nicht Journalist werden konnte. Ich konnte nicht Germanistik studieren. Ich war nicht Mitglied der kommunistischen Jugendorganisation und deshalb waren mir die anderen Studiengänge verwehrt. Wenn ich nun allerdings Journalist hätte werden wollen, was hätte ich denn in der Diktatur schreiben wollen? Ich war ein viel zu freiheitlicher Geist, ich wäre da gescheitert oder wäre vielleicht in den Westen abgehauen. Aber so mit dem Weg in die Kirche habe ich mir dann dort eine Existenz aufgebaut, wo ich mit meinen Überzeugungen und mit meiner Haltung auch irgendwie eine Heimat fand in den Kirchgemeinden. Denn zu DDR-Zeiten, überhaupt im ganzen Kommunismus, waren nie die Menschen massenhaft vom Kommunismus überzeugt. Sie haben sich geduckt, sie haben sich auch angepasst, aber viele haben für sich eben privat noch treu zur Kirche gestanden. Ich hätte gerne gesehen, dass es noch mehr gewesen wären, aber habe dann eigentlich ganz fröhlich diesen alternativen Beruf gelebt. Das hat mir auch viel Freude gemacht. Ich bin bis 1990 gerne evangelischer Pfarrer gewesen.
Es ist ja immer interessant, mit einem Zeitzeugen eigentlich Vergleiche zu machen von diesen zwei Zeiten. Wenn wir morgens aufwachen, uns geht es doch eigentlich relativ gut. Wir haben manchmal Alltagssorgen, aber man kann aufwachen, man ist relativ frei. Wie war eigentlich das Aufwachen in der DDR am Morgen, um es mal so salopp zu sagen?
Nun, es war in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. In den frühen Zeiten nach dem Krieg, da herrschte Stalin noch in Moskau und der Stalinismus war die Norm im Kommunismus. Konnte man jederzeit ohne Grund abgeholt werden und verschwinden. So erging es meinem Vater, der 51 abgeholt wird und verschwindet, vom Erdboden verschwindet, und meine Familie weiß 2,5 Jahre nicht, ob er lebt oder tot ist. Tatsächlich ist er in Sibirien. Das hatte nichts mit dem Krieg zu tun, sondern er war irgendwie denunziert. Ein völlig willkürliches Verfahren. Er und zwei andere Kollegen, mein Vater war ein Seemann, ein Kapitän, und ist plötzlich Sklave irgendwo in sibirischen Wäldern. Er kommt dann 1955 Gott sei Dank zurück nach Stalins Tod. Und in dieser Zeit ist es eine totale Rechtsunsicherheit. Und deshalb flüchten auch sehr viele Menschen. Ein Fünftel der Bevölkerung der DDR ist in den Westen gegangen im Laufe der Zeit. So, und in der späteren Zeit konnte man nicht einfach so verschwinden, aber man konnte als oppositioneller Jugendlicher, als Punker oder irgendwie christlicher Oppositioneller oder auch kommunistische Oppositionelle jederzeit mit einem sehr fadenscheinigen Grund vor Gericht gezerrt und ins Gefängnis gesperrt werden. Dann nicht mehr so lange wie in der Stalinzeit, aber es war eben immer noch keine Rechtssicherheit. Und deshalb ist dieses Gefühl der Unsicherheit in diesen Zeiten nochmal gestuft, von absoluter Unsicherheit bis hin zu einer berechenbaren Unsicherheit. Aber eine sichere Lebensführung wie in diesen westlichen Gesellschaften, die kennt der Ostblock nicht.
Man kann sich ja heute durch verschiedene Filme oder auch Dokumentationen vorstellen, wie das ungefähr war in der DDR. Natürlich, man hat das nicht miterlebt, aber man weiß beispielsweise, es war teilweise auch eine sehr repressive Gesellschaft durch diese Staatssicherheit und natürlich auch durch diese inoffiziellen Mitarbeiter, die natürlich auch im Prinzip der Nachbar sein konnte. Was meinen Sie, als Mensch, wenn man in solch einer Zeit, wenn man das erlebt hat, kann man das jemals wirklich abschließen?
Nein, das bleibt noch lange im Gedächtnis der Nation. Und selbst die, die darüber nicht reden wollen, bleiben ja an diese Tatsachen gebunden. Und sie könnten sich eigentlich eher befreien, wenn sie offen und kritisch sich erinnern würden oder wenn sie Trauer oder auch Scham zulassen würden. Aber gerade wenn man das nicht zulässt, dann verlängert man die Bindung an diese Zeiten von Unfreiheit oder auch an Mitwirkung. Es ist so, beim Verrat, also für die Geheimpolizei als Spitzel zu arbeiten, das ist immer nur Sache einer Minderheit. Das ist vielleicht 1-1.5% der Bevölkerung. Aber sich anzupassen und in der Staatspartei zu sein und also einfach mitzulaufen, dieses Mitläufertum, das ist schon dann Sache von Mehrheiten. Und jede, also die Minderheit der überangepassten Spitzel und die Mehrheit von Mitläufern, dann gibt es nochmal eine Minderheit, die dazwischen ist, über 2 Millionen Mitglieder der Staatspartei SED. Da hat jeder einen unterschiedlichen Grund, sich vor der Vergangenheit zu fürchten. Und leider ist es nur eine Minderheit, die den Weg der Offenheit geht, des Bekennens der Sachverhalte, der Reue auch oder eines bewussten Neuanfangs. Das sind die eigentlichen Wege von geistiger und psychischer Befreiung. Aber die Erfahrung lehrt, auch die Nachkriegserfahrung, dass wir oft 1 oder 2 Generationen brauchen, um so einen gestuften Abschied von der Vergangenheit dann vorzunehmen. Und deshalb beschäftigt uns eine Diktatur auch dann noch, wenn sie 20 Jahre schon vergangen ist.
Zur Zeit nach dem Mauerfall, dort waren Sie ja 10 Jahre Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Man weiß ja heute, dass diese Archive oder diese Unterlagen sehr zahlreich sind, die sich in Jahrzehnten angesammelt haben. Das alles zu verwalten, wie war diese Aufgabe?
Naja, es war natürlich gigantisch und wir haben nicht vermutet, dass für so wenig Volk so viele Akten existieren würden. Die DDR hat weniger als 17 Millionen Einwohner gehabt und hat dafür aber einen Geheimdienst gehabt, der größer war als die Gestapo in der Zeit von Adolf Hitler für ein 80-Millionen-Volk. Also rund 90.000 hauptamtliche Beschäftigte plus 170.000 Spitzel jeweils aktuell. Da werden schon eine Menge von Unterlagen produziert. Wir schätzen, dass es rund 160 Kilometer laufende Kilometer von Akten sind, die wir verwalten in den Archiven. Vieles ist zwar vernichtet, aber die Mehrheit ist erhalten. Und aus diesem Grund hat dann der Gesetzgeber in Deutschland, der Deutsche Bundestag, ein Gesetz geschaffen, das Berechtigten erlaubt, also jedem Bürger erlaubt, seine Akte zu sehen, dann Forschern und Journalisten erlaubt, die Akten von Tätern oder Helfer der Täter zu bekommen, den Strafverfolgungsbehörden Zugang gibt, aber auch dem öffentlichen Dienst, der das Recht hat, seine Mitarbeiter zu überprüfen, ob sie früher zu DDR-Zeiten Stasi-Spitzel waren oder nicht. Und dann können die personalführenden Stellen, nicht diese Behörde, aber die personalführenden Stellen können dann aufgrund einer Auskunft der Behörde entscheiden, ist die Belastung zu groß und er muss gehen oder ist die Belastung weniger groß und er kann bleiben oder kann in einer anderen Funktion bleiben. So ist das gehandhabt worden. Also es gab keine Dekommunisierung analog zur Entnazifizierung, das gab es nicht. aber wenigstens einen partiellen Elitenwechsel, insofern als dem öffentlichen Dienst erlaubt war, eben bei Richtern, Staatsanwälten, Staatsbeamten und so weiter, diesen Check zu machen, waren das Stasi-Spitzel oder nicht.
Wenn Sie sich heute Europa anschauen oder diese Gebiete in Europa, die Entwicklung, die seitdem gemacht wurden, finden Sie das gut? Sind Sie zufrieden, wo Europa heute steht?
Naja, es ist so, Europa ist zurzeit ja verunsichert. Wenn man es aber in einer längeren Dimension betrachtet, müssen wir sagen, nun ja, also Europa ist ein befriedeter Kontinent. Die Staaten, die früher dauernd Kriege geführt haben miteinander, gibt es nicht mehr. Der eiserne Vorhang ist gefallen. Und in vielen Ländern des kommunistischen Machtregimes gibt es schon etablierte demokratische Systeme. Nicht in allen. Viele haben erhebliche Probleme. Sie sind eine Transformationsgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist noch nicht entwickelt. Aber Schritt für Schritt geht es voran. Man merkt das besonders deutlich natürlich in Ostdeutschland, in der Tschechischen Republik, in Polen, wo erstaunliche Entwicklungen stattgefunden haben. Und dann gestuft. Und deshalb ist das interessanteste Signal eigentlich für das alte Europa, dass diese neuen, neu hinzugekommenen Länder sich nicht eine alternative Form von Bürgerrechten oder Menschenrechten oder Rechtsstaat oder Wirtschaftssystems gesucht haben, sondern diese schon existierende Form der freiheitlichen Demokratie ist die Form geworden, die diese neuen Staaten und ihre Bürger sich gewählt haben. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Signal, gerade in Zeiten, wo Europa verunsichert ist durch eine neue antikapitalistische Bewegung oder die Sorge um wirtschaftliche Prosperität und Gesundheit, weil auf dem Sektor des Finanzmarktes so undurchschaubare Dinge gelaufen sind. Deshalb gibt es so in großen Teilen Westeuropas ein Maß an Selbstkritik oder Systemkritik. Da ist es wichtig, nochmal die Entscheidung der Ostländer anzuschauen oder auch andere Länder, die Freiheit suchen, wie im Mittelmeerraum, Tunesien, Ägypten, Libyen und so weiter. Es sind ja unsere Bürger- und Menschenrechte, die Leute sich suchen und sich wünschen. Das heißt, wir könnten eigentlich sagen, Europa hat ein Modell, das es nicht wegtun, nicht verachten, nicht wegwerfen, sondern weiterentwickeln und hüten und pflegen sollte.
Zurzeit sind ja eigentlich unterwegs mit einer Botschaft, und zwar gegen Vergessen, für Demokratie. Was steckt hinter diesen Wörtern?
Ja, ich leite einen Verein in Deutschland, den es seit etwa 15 Jahren gibt, gegen Vergessen, für Demokratie, entstanden, als wieder vermehrt diese rechtsradikalen Banden aufgetreten sind und die Menschen verunsichert haben. Und da sind aus dem parlamentarischen Raum ein paar Leute aufgestanden, wie der langjährige SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel, und haben gesagt, nein, wir wollen den Unterschied herausarbeiten zwischen unserer Demokratie, unvollkommen wie sie ist, aber den Diktaturen gegen Vergessen. Und für Demokratie, wir wollen weiterhin die Gründe dafür benennen, dass unsere Demokratie das ist, was wir wollen. Und damit beschäftigen wir uns in diesem Verein. Und nun gibt es viele andere Gruppierungen in der Gesellschaft auch, sodass wir zwei Trends ausmachen können. Die einen sagen, ach, diese ganze Gesellschaft ist so unvollkommen, wir könnten sie eigentlich am liebsten abschaffen. Oder sie gehen raus, sie funktionieren nur noch als Konsumenten, aber nicht mehr als Bürger. Und andere sagen ganz bewusst, nein, wir vergessen niemals, dass wir in Deutschland zwei Diktaturen hatten. Und vor diesem Hintergrund leuchtet die Demokratie, trotz ihrer Mängel. Und so sehe ich auch meine Funktion, dass ich eben nicht einfach nur die Mängel übersehe, die sehe ich auch. Aber vor dem Hintergrund von Diktaturerfahrungen in Europa schaut die europäische Demokratie eben noch wunderbar aus. Sie ist immer noch lernfähig und muss geschützt und weiterentwickelt werden, klar. Aber sie ist unvergleichbar besser als alles andere, was wir gehabt haben.
Was halten Sie eigentlich von der Demokratie in der Schweiz? Vielleicht gerade vor dem Hintergrund, dass Sie heute hier eigentlich im Oberwallis vortragen oder vorgetragen haben.
Ja, für viele Intellektuelle in Deutschland ist ja das Schweizer Modell der direkten Demokratie so ein Hoffnungszeichen. Sie wünschten sich, dass wir auch möglichst viele Elemente dieser direkten Demokratie hätten. Dabei übersehen sie, dass man dann auch oft in einem Volk von der Größe Deutschlands in Situationen kommen kann, die unberechenbar wären und dass wir eigentlich mit der repräsentativen Demokratie ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben in Deutschland nach dem Krieg, als die Verfassung geschrieben wurde, große Sorge gehabt vor diesen plebiszitären Elementen, weil die Bevölkerung zum großen Teil auf Hitlers Seite war. Und dann hat man gesagt, oh Gott, bloß nicht dem Volk zu viele Möglichkeiten geben. Diese Angst müssen wir heute nicht mehr haben. Die Demokratie ist in Deutschland fest verankert. Extremisten gibt es, sie sind aber Randgruppen und haben nicht die Möglichkeit, wie in der Zeit der Weimarer Republik im vorigen Jahrhundert, wirklich das System der Demokratie zu gefährden. Und aus diesem Grunde gibt es eben eine Reihe von Demokraten in Deutschland, die sich sagen, na, wir könnten ruhig ein bisschen mehr Schweiz haben, vielleicht nicht die totale Übernahme, aber etwas mehr Berechtigung der Einzelnen in Volksabstimmungen und Bürgerbegehren und Volksentscheiden mehr Einfluss auszuüben. Nur, ich bin nun inzwischen realistisch genug und habe einige solcher Bürgerbegehren miterlebt. Oftmals kommt das Quorum gar nicht zustande. Also es sind gar nicht genug Aktivisten da, die dem Bürgerwillen dann zum Durchbruch verhelfen können. Das heißt, ich bin nun auch nicht mehr so jugendlich und so naiv zu meinen, wenn wir nur dieses System hätten, mehr plebiszitäre Elemente, wäre automatisch schon eine größere Mitwirkung der Masse da. Also das müssen wir ein bisschen ergänzen vielleicht in Deutschland, aber insofern glaube ich nicht, dass wir dorthin kommen, uns die Mühen dieser direkten Demokratie in der Schweiz, in Deutschland anzutun.
Dr. Gau, vielleicht noch zu einer abschließenden Frage. Heute, 2011, wovor haben Sie Angst? Gesellschaftlich oder vielleicht auch politisch?
Ich bin in der glücklichen Lage, jetzt zu sagen, nein, ich habe keine starken Ängste. Auch die Krisen, die jetzt über uns gekommen sind aus dem Finanzsektor, sind meines Erachtens immer noch zu meistern. Allerdings nicht mit Angst, sondern mit Selbstvertrauen und mit einem innovativen und kreativen Politikansatz. Angst haben könnte man, wenn sich immer mehr Menschen in die Angst verabschieden. Ja? Also das, dass man, oh Gott, wir können nichts machen, dieses Gefühl. Ja? Und dass man es laufen lässt. Und dann, der Mensch hat zu viel destruktive Potenziale in sich. Also wir brauchen auch die entschlossene Verteidigung unserer demokratischen Werte. So wie wir eine wehrhafte Demokratie brauchen, brauchen wir Bürger, die nicht nur Konsumenten sind, sondern ihre Bürgerrechte als Wähler oder auch als Gewählte wirklich leben wollen. Und das wäre eine Sorge, die in mir eigentlich am stärksten ist, diese Ausdünnung des politischen Personals, dass wir irgendwann in Europa ganz viele Konsumenten haben, aber zu wenig, die ihre Rolle als Citoyen wirklich leben wollen.